Deine goldene Zeit in Rheinland-Pfalz. Der Kulturtalk zwischen Burgen, Musik und Ausstellungen. Mit Menschen hinter den Kulissen und Kulturschätzen des Landes.
Herzlich willkommen in der Podcast-Serie Deine goldene Zeit Rheinland-Pfalz erleben. Schön, dass ihr heute zuhört. Mein Name ist Lars Reichow. Ich bin Kabarettist, Musiker, Entertainer, habe studiert Germanistik und Musik an der Johannes-Gutenberg-Universität und mich dann doch für ein Leben im Auto bzw. im Theater entschieden. Ich bin seit vielen Jahren unterwegs als Kabarettist. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht und ich bin natürlich auch ein Teil der rheinland-pfälzischen Kulturlandschaft. Ich weiß die Begeisterungsfähigkeit der Menschen am großen Kultur- und Wirtschaftsstrom, dem Vater Rhein, zu schätzen. Ich freue mich sehr, Gastgeber in diesem Podcast zu sein. In dem kommen nämlich jetzt die Macherinnen und Hintermänner, Kulturagentinnen, die Menschen, die Kultur ermöglichen, zu Wort. Und weil ich selbst Musiker bin, starten wir die Reihe mit dem Thema Sommermusikfestivals in Rheinland-Pfalz. Wir können hier großes Kino, kleine Scheunen, Konzertsaal, Kathedrale, hier summen und brummen auch die Burgen, Klöster und Museen. Im Sommer ist Rheinland-Pfalz so schön, und das sage ich auch in Hessen immer wieder, so schön ist es bei uns, dass es kaum einen Ort gibt, aus dem nicht Musik herausströmt, klingt, swingt oder singt. Es gibt Musik im Weinberg, Klassiker an der Mosel, Jazz am Rhein, Festival an der Lahn, Rock am Ring, Nature One, an der Raketenbasis Püdner in Kastelaun, Pop in Mainz. Und da stellt sich die Frage, warum ist es am Rhein so schön? Warum fühlen sich die Künstlerinnen und Künstler so wohl in unserem Land? Darüber möchte ich heute sprechen mit zwei Männern, zwei Experten, die die rheinland-pfälzische Kultur schon seit vielen Jahren geprägt haben, sie zum Erfolg geführt haben. Bei mir ist Professor Dr. Jürgen Hardegg. Er kennt die Kulturlandschaft des Landes seit Jahrzehnten. Er gilt als Ziehvater des Kultursommers. Er weiß ganz genau, wie viel Arbeit, wie viel Leidenschaft und natürlich auch Geduld und Nerven nötig sind, bis eine Kulturpflanze wächst. Herzlich willkommen, Professor Dr. Jürgen Hardegg. Wir kennen uns schon lange, deswegen sage ich Hallo Jürgen.
Grüß dich, Lars.
Und bei uns ist noch ein zweiter Mann. Es ist Dr. David Meyer. David Meyer ist seit diesem Jahr gemeinsam mit Klaus Gasteiger Intendant des Mosel Musikfestivals. Außerdem kennen wir ihn schon lange als künstlerischen Leiter des Wormser Festivals Jazz and Joy. Also ein Macher, ein Praktiker, eine Festivalgröße in Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen hier in der Runde, lieber David Meyer.
Schönen guten Tag.
So, meine Herren, dass wir jetzt wieder hier mit insgesamt drei Männern sitzen, das könnte uns noch um die Ohren fliegen. Aber ich kann nur sagen, dass alle anderen Beteiligten in diesem Raum Frauen sind und ohne diese Frauen hier so gut wie gar nichts passieren würde. Abgesehen mal davon, dass Frauen in der Kultur natürlich absolut stillbildend sind. Kein Ticket, das nicht von einer Frau reserviert wird. Kein Mann hätte jemals das Licht eines Konzertsaales erblickt, wenn ihn nicht seine Frau an die ihre Seite gedrängt hätte, den Fernsehfußball abzudrehen und endlich den Wagen aus der Garage zu holen. Heute nur Männer am Mikrofon. Wir versuchen es trotzdem. Lieber David, wir duzen uns auch. Du hast Musik- und Kulturmanagement studiert. Wenn Rheinland-Pfalz im Sommer ein Instrument wäre, wie würde dieses Instrument klingen? Wie eine Geige, wie eine Trompete, eine Big Band, ein Kammerorchester, ein Rieslingglas, ein Saumhaken oder wie der Gefangenenchor aus Nabucco?
Naja, das Rieslingglas ist natürlich auch ein sehr wichtiges Instrument hier in Rheinland-Pfalz. Ich würde mich aber wahrscheinlich für das durchdringendste Instrument entscheiden, das wir haben, und zwar die Stimme. Mhm. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich selbst studierter Sänger bin. Aber ich glaube, dass die Stimme so vielfältig eingesetzt werden kann, für so viele Facetten steht und natürlich auch in besonderer Weise für Rheinland-Pfalz steht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, jeder fünfte Rheinland-Pfälzer, jede fünfte Rheinland-Pfälzerin singt in einem Chor. Und das ist doch schon mal eine sehr beeindruckende Zahl. Und dazu kommt, dass ich auch irgendwann mal gelesen habe, dass dort, wo viel gesungen wird gemeinsam, auch demokratischer gewählt wird. Also von daher.
Ja, das ist ein schöner Effekt.
Und wir haben sogar ein eigenes Festival für die menschliche Stimme, nämlich Rheinvokal. Ein ganz tolles Festival zwischen Maria Lach und Ingelheim am Rhein. In tollen Spielorten, sehr vielen historischen Kirchen, Klöstern, aber auch die tollsten Hallen werden bespielt am Rhein. Und dort sind wirklich die weltbesten Stimmen zu hören, Tenöre, Soprane, aber auch Chöre und Vokalensembles. Es geht wieder los Mitte Juni und geht dann die nächsten Wochen bis in den August hinein. Das ist ein Festival, wo wir ein Alleinstellungsmerkmal haben und der SWR nimmt auch jedes Jahr viele dieser Konzerte auf und sendet sie, denn der SWR ist Partner der Villa Musica, die dieses Festival veranstaltet.
Mhm. Wenn man über Musik in Rheinland-Pfalz spricht, kann man natürlich, wie du jetzt eben, Jürgen, sofort mit den Festivals anfangen, mit Terminen, Bühnenprogrammen, Künstlernamen. Und wenn man die Geschichte mal sich anschaut, dann beginnt das Ganze schon viel, viel früher als in unserer Neuzeit. In der Westpfalz gibt es ja das sogenannte Musikantenland, eine Region, in der Musikgeschichte bis heute ein Teil der Identität ist. Von dort zogen nämlich im 19. und 20. Jahrhundert Wandermusikanten hinaus in die Welt. Weiß einer von euch, warum das so war?
Das war armutsbedingt natürlich und man hat sich sozusagen spezialisiert und diese German Bands, wie das dann hieß, im englischsprachigen Raum, sind weltberühmt geworden in Amerika, in Australien, in Großbritannien, aber auch in Frankreich, kannten alle Leute diese Westpfälzer Bands, Blasensembles natürlich, die auch viele Stücke komponiert haben. Und die kamen dann nach einigen Monaten, kamen die Musiker wieder nach Hause und brachten Geld mit und ernährten damit ihre Familien. Mhm. Das war eine wichtige Geschichte. Gerade gestern war ich bei der Wiedereröffnung des Musikantenlandmuseums auf der Burg Lichtenberg bei Kusel. Dort kann man live sich wunderbar in diese Geschichte hineinfriemeln und kann auch ganz viele Musikbeispiele dabei hören.
Mhm. Die Rheinland-Pfälzer sind historisch gesehen auch ein sehr reiches Kulturland. Woran liegt das eigentlich, lieber David? Was kann man da ausmachen? Was ist der Grund dafür, dass wir so eine unglaublich kulturbeflissene Geschichte haben?
Da müsste ich jetzt mutmaßen.
Wahrscheinlich sind die Römer schuld, wie immer.
Vielleicht auch die Franzosen.
Ja, es waren ja alle da, die Juden zum Beispiel am Rhein. Eine wichtige Zielgruppe vor 1000 Jahren, die über Jahrhunderte weg auch die Kultur von Rheinland-Pfalz geprägt haben.
Ja, ich gebe mal ein kleines Stichwort, wo eine Kirche steht, da wird auch gesungen, da wird auch Orgel gespielt. Die Domstädte spielten wohl eine große Rolle da, weil natürlich die Kirche als Hauptauftraggeber der Kultur immer gegolten hat. Wie ist es zum Beispiel, du kennst dich aus, David, in Worms, weil du dort langjähriger Kulturkoordinator warst, bist oder warst?
Teilzeitkulturkoordinator bin ich noch.
Das wird ja immer komplizierter. Welche Überlegungen haben denn damals in Worms eine Rolle gespielt, um sich kulturell neu aufzustellen oder neu zu erfinden? Mhm. Ich denke jetzt mal an die Gründung, Nibelungenfestival und so weiter. Was kannst du uns da erzählen?
Ja, das ist eine wahnsinnig spannende Frage, denn die Themen, die wir heute behandeln, auch in diesem Podcast, haben natürlich seinerzeit auch in diesen Überlegungen eine maßgebliche Rolle gespielt. Das heißt, natürlich geht es darum, Kultur zu ermöglichen, Kultur zu fördern und auch für die Stadtgesellschaften kulturelles Angebot zu unterbreiten. Darüber hinaus gibt es natürlich aber noch ein paar weitere Effekte, die derlei Entscheidungen mit sich bringen und die sich auch in Worms in besonderer Art und Weise eingestellt haben. Das heißt, Jazz and Joy, Anfang der 90er Jahre gegründet, wie so viele andere Festivals in diesem Zeitraum, Bing, Swingt oder wenn man ein bisschen über die Landesgrenze schaut, Itzstein etc. Also wirklich eine Belebung mit musikalischen Angeboten im Open-Air-Bereich. Dann 10 Jahre später ungefähr die Nibelungenfestspiele. Alles auch ein bisschen getragen von dem Wunsch, den Standort weiterzuentwickeln, die Stadt natürlich attraktiver zu machen. Ich glaube, da spielt Kultur eine ganz entscheidende Rolle. Also Kultur wirklich auch aus einer ganzheitlichen Perspektive gedacht, Stadt- und Regionalentwicklung mitzudenken.
Ich glaube aber, die Flüsse spielen tatsächlich eine große Rolle. Die Römer sind damals über die Flüsse in unser Gebiet gekommen. Du hast die Bedeutung der Kirche angesprochen, lieber Lars. Es waren wichtige Handelswege für alle im Mittelalter. Deswegen sind ja die bedeutenden Städte Worms, Speyer und Mainz dort gegründet worden und aufgeblüht. Und das merkt man eben heute noch. Die Festivals, über die wir heute reden, die Musikfestivals, die sind alle am Rhein, an der Mosel, an der Nahe oder an der Lahn. Also dort, wo sich das Leben abgespielt hat über Jahrhunderte hinweg.
Wie war das damals, gerade nochmal wegen Worms, war das ein glücklicher Zufall? Ich kenne die Geschichte von Nibelungen über ZDF, Wedel, Adorf. Und war das ein kleines Wunder, was da passiert ist? Kissel, OB Kissel damals. Oder war das ein guter Plan?
Ich glaube, wie so oft im Leben und in der Geschichte kamen da ganz viele Punkte zueinander, die sich dann zu einem schicksalhaften Moment ergeben haben. Ich glaube, in allererster Linie Menschen, die die Lust hatten, eine Idee auch umzusetzen. Die nicht nur darüber gesprochen haben, man könnte mal, wir sollten mal, sondern die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie können wir diese Idee umsetzen? Und am Ende haben da ganz viele Kräfte zusammengewirkt.
Und ich glaube, das ZDF muss man auch noch erwähnen, ne? was glücklicherweise gerade mit Wedel sehr viel Geld ausgeben wollte. Gehen wir mal ein bisschen in die Festivals selbst, in die Inhalte. Ich finde ja interessant, bei den Musikfestivals redet man oft über Programme, wer tritt auf, wann, wo, was kostet die Karte und so weiter. Bei den jungen Leuten reicht das auch oft, die schlafen im Auto, im Zelt oder irgendwo, legen sich einfach hin, bleiben einfach müde, liegen irgendwo. Aber bei den Älteren ist es ja anders. Die fahren ja nicht nur wegen der Namen der Künstlerinnen und Künstler, die fahren vielleicht sogar eher noch los, wenn die Geschichte drumherum sich interessant anhört.
Und die Orte, die Spielorte.
Genau, also wenn der Ort eine attraktive Note hat, sage ich mal. Was muss denn passieren, damit aus einem Konzert so ein Gesamtkunstwerk im Sinne auch einer touristischen Erfahrung oder einer touristischen Sensation wird?
Es muss zusammenkommen, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, was Rheinland-Pfalz auszeichnet und was viel zu wenig bekannt ist, ist, dass zunächst einmal Qualität oberstes Prinzip ist. Wir haben einen ganz einfachen Geschmack, immer nur das Beste. Und wenn dann diese besten Künstlerinnen und Künstler da sind, dann finden wir die besten Orte für die, wo wir die am besten präsentieren können. Und dann muss das drumherum stimmen, natürlich auch was Gastronomie angeht, was Unterbringungsmöglichkeiten angeht. Und mittlerweile sind ja an Mosel, Rhein, Lahn und Nahe wunderbare Hotels entstanden. Ich habe selber oft die Gelegenheit gehabt, die Künstler dort unterzubringen und die dort zu besuchen. Das ist für die auch immer ein Ereignis. Ich mache mal ein Beispiel, wenn die zum Beispiel nach Bad Ems kommen, in die alte Kurstadt, wenn die in einem wunderbaren alten Hotel leben, wo man das Gefühl hat, das Kaiser Wilhelm ist gerade rausmarschiert. Ja. Das ist natürlich auch zum Wohnen was Besonderes. Und da wohnen ja nicht nur die Künstlerinnen und Künstler, da wohnen dann auch die Gäste, die von weit aus kommen, um diese Superstars da zu erleben. Das ist schon etwas Besonderes. Diese Kombination, die macht es eigentlich aus. Dann klappt das eben auch bei der Boomer-Zielgruppe, für die du ja Spezialist bist.
Ich finde, das Mosel Musikfestival ist hier ein ganz wunderbares Beispiel für genau das, was du gerade gesagt hast. Dieser Dreiklang aus künstlerischer Exzellenz, wirklich fantastischen Spielorten, Kirchen, Burgruinen, also ganz besondere Orte, Weltkulturerbestätten etc., und natürlich diese einzigartige Naturlandschaft. Also dieser Dreiklang, der macht's besonders und der ist natürlich ein Reiseanlass. Das merken wir ja auch beim Mosel Musikfestival. Wahnsinnig viele Gäste, die wegen des Festivals kommen oder aber ihren Besuch in ihren Urlaub einbetten. Das ist wirklich merklich, dass im Sommer einfach ein Anlass ist, das Konzert zu besuchen. Und von daher ist das wirklich ja was Besonderes, weil du gerade auch noch nach dem Gesamterlebnis gefragt hast, könnte ich vielleicht dazu auch noch sagen, es gibt da schon verschiedene Studien dazu, dass das Konzert selbst auch nur ein Aspekt ist, sich letztlich für einen Festivalbesuch zu entscheiden. Da steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter und oft ist es eben dieses soziale Miteinander, das gesellschaftliche Happening, das auch das Zugehörigkeitsgefühl, da finde ich meinesgleichen. Und Das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig, wie ein tolles Line-Up auf dem Plakat zu stehen haben. Mhm. Einfach sozusagen ein Versprechen abzugeben an die Menschen, hey, hier hast du eine tolle Zeit, hier kannst du einen Auszeitmoment nehmen. Und das gelingt natürlich in Rheinland-Pfalz bei den Festivals ganz besonders.
Mhm. Und die Spitzenweine spielen natürlich auch eine unbedeutende Rolle. Weltstars in Weinbergen hat mal der Festivalgründer des Mosel Musikfestivals einen Slogan erfunden, und das stimmt, das ist einfach so.
Die dürfen nur die Erinnerungen nicht komplett auslöschen, dann die Weine.
Ja, man sollte sie hinterher trinken, nicht vorher.
Kann ein Ort, lieber Jürgen, kann ein Ort manchmal auch dem Künstler die Show stehlen oder den Künstler so ein bisschen gefährden, weil es so ein Brocken ist, vor dem er da steht, dass es so ein bisschen eine Schieflage gibt? Könnte ja auch passieren.
Theoretisch könnte das passieren, dann hat aber der Veranstalter einen Fehler gemacht. Denn es kommt immer darauf an, die Künstlerinnen und Künstler in dem Rahmen zu präsentieren, wo sie ihre Stärken ausspielen können, wo sie am besten zur Geltung kommen. Und das gelingt auch. Ich kann mich an viele Künstlerinnen und Künstler erinnern, die zum Beispiel in Schloss Engers mit unseren jungen Stipendiatinnen und Stipendiaten im Kammermusikbereich arbeiten und die einfach wiederkommen wollen, weil sie diese Wochen genießen, wo sie in dem Schloss leben. Dann fahren sie zu 2, 3 Konzerten raus mit den Leuten und entdecken dann die von dir besprochenen wunderschönen Orte, wunderschönen Hotels. Und dann wird plötzlich für Künstlerinnen und Künstler Rheinland-Pfalz zum Urlaubsziel. Das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, was wir, lieber David, schon oft erlebt haben. Die kommen ja wieder, und viele Künstlerinnen und Künstler fragen ja auch immer, ob sie nächstes Jahr beim Festival wieder dabei sein können. Das geht nur dann, wenn man gute Gastgeber hat und wenn die sich richtig wohlfühlen.
Wie macht man das? Ich meine, natürlich geht es auch um die Verfügbarkeit der Künstler. Mhm. Wenn ich die Chance habe, einen Superstar zu bekommen in ein kleineres Festival, dann nehme ich das mit und stelle den überall hin, wo gerade eine Bühne ist, oder?
Ja, man kann es zumindest nicht pauschal beantworten. Ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Wir werden uns jetzt in 2 Wochen, setzen wir uns zusammen, der Kollege Gasteiger, mein Co-Intendant an der Mosel und ich, sowie 2 Mitarbeiterinnen aus dem künstlerischen Betriebsbüro, und werden uns der Festivalplanung 2027 mal genau so annähern, nämlich von der anderen Perspektive. Welche Orte möchten wir gerne bespielen? Wir haben ja, das muss man ja auch dazu sagen, wir bespielen eine Festivalregion von knapp 160, 170 Kilometern. Wir wissen aus Studien und Erfahrungen, dass der Konzertbesucher in der Regel maximal 50 Kilometer für ein Konzert fährt. Das heißt, wir bespielen eigentlich schon innerhalb des Moselmusikfestivals 3, 4 Festivalregionen. Das heißt, wir setzen uns da jetzt hin und machen uns Gedanken, welche Orte wollen wir überhaupt bespielen, auch auf diese Region betrachtet, und sind ganz gespannt, ob uns das wiederum neue Inspiration gibt, neue Impulse was die kuratorischen Ansätze angeht. Mhm. Ich würde nicht per se sagen, dass das eine richtig ist und das andere falsch. Manchmal hast du einfach eine künstlerische Idee und dafür suchst du einen passenden Ort. Aber auch mal das Ganze andersrum zu betrachten und zu sagen, was haben wir für tolle Räume hier entlang des Flusses? Und sich dazu künstlerische Ideen zu überlegen, da haben wir große Lust drauf für das nächste Jahr.
Wie groß ist denn eigentlich die Experimentierfreude, die Neugierde der Menschen noch? Hat sich da was verändert? Ich kann mich erinnern, dass, also ich nicht, aber ich habe es nicht erlebt, die 60er Jahre waren in der neuen Musik sensationell. Da haben Leute gesessen und haben sich angehört, wie jemand irgendwas hat fallen lassen. Dann war das Musik. Oder also diese Zeit waren so ein bisschen revolutionär. Wie hoch ist heute noch die Bereitschaft der Leute, sich auf Experimente einzulassen?
Also nicht so wie in den 60er Jahren, würde ich spontan sagen. Was aber nicht heißt, dass die Leute nicht aufgeschlossen und neugierig wären. Die Künstlerinnen und Künstler würden, glaube ich, in der Regel so etwas aber nicht mehr machen, sondern mittlerweile ist ja sogar in der neuen Musik so, dass Melodien wieder gefragt sind, dass das Ganze zu einer Art Weltmusik zusammenfließt, dass der Jazz und die Klassik mittlerweile wunderbare Kombinationen eingegangen sind, und die Menschen gutieren natürlich, wenn sie etwas Neues erleben, weil das Live-Erlebnis immer wichtiger wird. Je mehr die Welt sozusagen aus der Konserve erlebt wird, umso mehr sehnen sich die Menschen nach diesem Live-Erlebnis. Und dort hören sie sich Sachen an, wo man gar nicht vermutet hätte, dass sie sich sie anhören würden. Mhm. Natürlich gibt es immer so ein paar Stücke und ein paar Künstler, die einfach vom Namen her ziehen und wo man als Veranstalter auch weiß, das wird laufen, das wird ausverkauft sein. Aber ich bin immer wieder positiv überrascht, dass auch die anderen Veranstaltungen, wir Veranstalter wollen natürlich nicht nur immer von der Stange das, was jeder schon kennt und schon fünfmal gehört hat, darbieten, dass das gerade besonderen Anklang findet und dass eben Künstlerinnen und Künstler immer noch die Möglichkeit haben, gerade auch bei uns in den Festivals, was Neues zu präsentieren oder in neuer Kombination mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie immer mal zusammen Musik machen wollten, ein Programm zu erstellen für die Festivals. Das ist, glaube ich, etwas, was für das Publikum ein Wahnsinnserlebnis ist.
Mhm. Also diese Erfahrung kann ich aus Worms absolut bestätigen. Ja, Jürgen hat recht, natürlich brauchen wir 2, 3, 4 sogenannte Headliner, die ein paar Karten verkaufen. Gleichwohl registrieren wir, dass wir Hunderte, Tausende von Karten verkaufen, ohne dass wir Künstler annoncieren. Und das liegt auch an, ich will das jetzt mal sagen, einigermaßen bescheiden, einem gewachsenen Vertrauensverhältnis zwischen Kurator und Publikum. Das Publikum meldet mir und uns in Worms zurück, das ist immer so toll, was wir da entdecken können auf diesen 4, 5 Bühnen um den Dom herum. Wir müssen gar nicht wissen, wer da spielt, sondern wir lassen uns treiben und lassen uns im besten Fall in die Musik hineinziehen. Und das ist einfach, also natürlich erstmal schön, da freut man sich, dann hat man wohl irgendwas richtig gemacht in seiner Arbeit, aber das zeigt auch, es gibt eine wahnsinnige Aufgeschlossenheit der Menschen und das ist einfach, jedes Jahr zeigt sich das aufs Neue.
Mhm. Ich denke aber auch durchaus mal an die Headliner-Festivals. Wir haben gerade 50 Jahre Lorelei-Festivals. Auf dem Lorelei-Plateau, auf der Freilichtbühne, 76 ging das los mit Genesis. Ich selber war 5 Jahre später das erste Mal da bei Bob Dylan, hab Sting zum ersten Mal da live gesehen und so. Das ist natürlich eine Wahnsinns-Location, die auch heute noch ein tolles Angebot bietet, auch diesen Sommer wieder. Oder ich denke an Summer in the City in Mainz. Auch da ist natürlich ein Headliner-Festival. Dort hat man gar nicht vor, solche Experimente zu machen, solche neuen Dinge zu kreieren. Das ist eher Aufgabe der anderen Festivals, also von Gegen den Strom an der Lahn, von Rheinvokal, von Moselmusikfestival. Das sind so die Festivals, wo die spannenden neuen Dinge passieren, die Überraschungen.
Mhm. Also das Vertrauen, das gab es ja immer, dass man einmal ein Vertrauen hat zu den Festivalmachern, dass man sagt, wenn die das machen, dann gehe ich da wieder hin, weil die einen tollen Geschmack haben, der trifft mich, das mag ich so. Ne? Und dann plus Unterbringung, Gastronomie, Wein trinken und so weiter. Aber dass die großen Namen, ich finde es auch anspruchsvoller, ein Festival zu machen für Menschen, die daran hängen und nicht nur Superstars einzufliegen und die über die Ticketpreise bezahlen zu können. Ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, es gibt auch inzwischen KI-Künstler. Es gibt Menschen, die gar keine sind und die Musik machen. Das ist ja auch etwas, was ein Festival in Rheinland-Pfalz niemals dulden würde. Wir sind ja hier dann unterwegs mit echten Menschen. Das wird ja auch eine Rolle spielen, oder?
Ja, natürlich. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir so eine Avatar-Show in London vorstellen wie mit ABBA, ja. Aber das passt natürlich auch überhaupt nicht zu uns, so zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft der Festivals in Rheinland-Pfalz ist. Die Zukunft der Festivals in Rheinland-Pfalz ist diejenige, dass immer mehr Menschen, die auch innerhalb von Deutschland Urlaub machen, und sei es nur ein Kurzurlaub, genau solche Anlässe suchen, wie wir sie bieten, um da mal zu entspannen oder etwas Spannendes zu erleben. Das ist etwas, was die Menschen suchen. Und irgendwann ist das, glaube ich, mit dem Künstlichen auch mal durch.
Jetzt wissen die Menschen an ihren Bluetooth-Boxen ja auch nicht, ob wir vielleicht KI sind.
Du bestimmt nicht, David.
Also, weil du eben gesagt hast, Jürgen, irgendwann ist das Thema auch durch. Das klingt ja wie meine Oma. Irgendwann kommst du aus der Pubertät raus, hat die immer gesagt, dann ist das alles wieder normal.
Und hat schon recht gehabt, deine Oma.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, der Mensch ist nur ein Durchgangsstadium, ja, und die KI ist die Zukunft.
Also, ne? Bitte kein Transhumanismus hier bei uns. Hier sitzen drei Humanisten, drei Mann in einem Boot. Die reden doch nicht über Thiel-Fantasien oder Elon Musk oder so hier. Dafür ist die Zeit zu schade, Lars.
Okay, also zum Schluss möchte ich noch ein paar kleine Schnappschüsse von euch haben. Und zwar stelle ich euch Fragen und ihr müsst den Rest beantworten. Wenn ich die Wahl habe zwischen Riesling und Grauburgunder, dann nehme ich...
Grauburgunder.
Riesling.
Ach, wie schön unterschiedlich hier alles ist. Die schönste Stadt in Rheinland-Pfalz ist für mich... David?
Worms.
Ist jetzt keine Überraschung. Jürgen, hast du einen Favorit?
Nee, eine nicht.
Die musikalischste Stadt in Rheinland-Pfalz ist?
Vielleicht doch Mainz.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, da spielt die Musik, genau. Ja. Letzte Frage. Auf meinem kulturellen Grabstein, ich will hier niemandem zu nahe treten, wir sind alle noch voll im Leben, aber auf meinem kulturellen Grabstein soll mal stehen, lieber David.
Er hat sein Bestes für die Kultur in Rheinland-Pfalz gegeben.
Jürgen?
Gar nichts, nur mein Name.
Der Name, Nomen est Omen.
Gut. Das reicht bei mir.
Ja, bei dir reicht es. Bei mir muss man es noch dazu schreiben. Ja, bei dir weiß man es ja.
Mir geht's ohne Erläuterung.
Das war die erste Folge unserer neuen Kulturreihe bei Rheinland-Pfalz erleben. Reicho hört hin, Kultur in Rheinland-Pfalz. Heute ging es um Musikveranstaltungen im Sommer, um Festivals an der Mosel, am Rhein, an der Lahn, um Jazz in Worms und Bingen und um Open Air und. Mein herzlicher Dank geht an Professor Dr. Jürgen Hadeck und Dr. David Meyer. Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt sehe ich schon viele unruhig an den Geräten sitzen und viele werden jetzt denken, oh, dieses Rheinland-Pfalz, das ist so schön, da fahre ich sofort mal hin und höre mir das alles an, diese tollen Festivals. Suchen Sie sich ein Festival heraus, mehr Informationen unter www.rlp-tourismus.de. Das war's, mein Name ist Lars Reichow und danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Mehr Infos zu deiner goldenen Zeit in Rheinland-Pfalz findest du unter rlp-tourismus.de.